Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Einen Menschen, den ich nicht nur fachlich extrem schätze, sondern auch menschlich sehr, sehr gerne mag. Zu Gast ist heute Marc Tscheuschner. Marc ist Geschäftsführer der Team Management Service GmbH und Mastertrainer für eines der weltweit etabliertesten Instrumente zur Teamentwicklung, dem Teammanagement-Profil nach Margerissen und McCann. Wenn du dich schon mal gefragt hast, warum funktionieren manche Teams scheinbar mühelos und andere reiben sich permanent auf? Oder warum reden Menschen aneinander vorbei, obwohl sie eigentlich dasselbe Ziel haben? Oder, und wie kann man Zusammenarbeit wirklich verstehen, nicht nur fühlen? Dann wird diese Folge für dich extrem wertvoll, denn das Teammanagement-Profil gehört zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Tools, wenn es darum geht, Arbeitspräferenzen, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was das so alles ist, sichtbar zu machen und Teams wirksamer zu machen. Es zeigt nicht nur, wie Menschen sind, sondern vor allem, wie sie arbeiten, denken, entscheiden und miteinander interagieren. Und genau das macht es so unglaublich praxisnah und kraftvoll. Aber es geht natürlich nicht nur um ein Tool, sondern heute geht es auch um die Geschichte dahinter, um den Menschen dahinter. Wie ist Marc überhaupt zu dem Thema gekommen? Was treibt ihn an, sich seit Jahren so intensiv mit Teams und Zusammenarbeit zu beschäftigen? Warum ist das Thema echtes Teamwork heute vielleicht wichtiger denn je? Und Marc bringt dabei etwas mit, das ich persönlich ganz besonders schätze. Eine Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe, echter Praxiserfahrung und ganz viel Herz. Er arbeitet nicht einfach mit Modellen, er arbeitet mit Menschen und genau das spürt man. Und ich verspreche dir, das wird keine trockene Fachfolge, sondern ein Gespräch über Zusammenarbeit, Verständnis, Unterschiedlichkeit und echte Verbindung. Und lieber Marc, ich freue mich unfassbar, dass du heute da bist. Schön, dich hier zu haben.
Lieber Chris, was für eine fulminante Einleitung. Eigentlich können wir jetzt Schluss machen. Besser kann es nicht mehr werden.
Zumindest für die Hörer vielleicht noch. Aber das kommt von Herzen. Du bist ein super Typ und das werden die Hörerinnen und Hörer heute auch erfahren. Und es ist ja auch ein super spannendes Thema. Und deswegen lass uns doch direkt mal reinstarten und historisch betrachtet auch, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt das so machst und diese Lizenz auch exklusiv vertreibst?
Also die Geschichte hat natürlich vor vielen, vielen Jahren begonnen. Ich bin von Haus aus eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, also schon klassischer Kaufmann. Da habe ich schon immer so Personalthemen ein bisschen mit beschäftigt, aber gar nicht so dem Maße. Und ich habe dann auch meine Karriere in der Strategieberatung begonnen, war so 5 Jahre in einer kleinen ganz klassischen Unternehmensberatung unterwegs und das hat mir so nach 5 Jahren gereicht, immer so Folien auflegen und ich dachte, jetzt machst du mal was für die Menschheit. Und dann bin ich in die Geschäftsleitung einer Jugendhilfeeinrichtung eingetreten. Es war eine Jugendhilfeeinrichtung, die sich um besonders verhaltenskreative Kinder kümmert. Ja, also wo nachts um 2 die Polizei klingelt und du denkst so, ach Gott, was denn jetzt? Und dann steht der Polizist mit dem Knaben in der Tür, naja, was hatte der Knabe gemacht? Der hatte nichts mehr zu rauchen, da hat er sich einen Bagger geklaut, weil irgendwie muss er einen Automaten aufkriegen. Also schon irgendwie kreative Kinder. Und das Spannende damals war, dass der Leitungskreis, auf den ich da gestoßen bin, perfekt auf diese Zielgruppe gepasst hat. Die kannst also nachts um 2 wecken und zack, haben die sofort eine Idee, was mache ich jetzt mit dem Kind? Und die kannst auch nachts um 2 wecken und zack, sind die hervorragend in der Lage, sich nach außen zu verkaufen, was ehrlich gesagt in der Branche auch ganz zuträglich ist. Da muss man sich schon ganz gut verkaufen können. Aber immer wenn es darum ging, mal genau zu überlegen, wer macht jetzt hier was bis wann, da wurde es irgendwie stressig. Ja? Oder auch zu überlegen, Mensch, wo ist denn so die ganze Kohle hin? Ne? Also irgendwann bietet sich ja ein bisschen so Kostenstellen, Kostenträgerrechnung an. Ich weiß, Chris, das ist auch nicht so dein Thema, meins erst nicht. Aber da muss man schon irgendwann mal loslegen. Und das waren schon sehr stressbesetzte Themen und ich habe mich immer gewundert, warum? Weil jedem eigentlich intellektuell eingängig war, dass das mal jemand bei uns machen sollte, aber vielleicht nicht heute. Und mir hat damals ein Trainer, Coach, das Teammanagement-Profil vorgestellt. Und das war für mich ein riesen Aha-Moment, weil ich mit einem einfachen Instrument verstehen konnte, was darf ich eigentlich von dir erwarten und was vielleicht eher nicht. Und das nicht aus bösem Willen oder weil du blöd bist, oder sondern weil deine Präferenzen in eine komplett andere Richtung ziehen. Mhm. Und der Trainer-Coach, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, mit dem Hartmut Wagner, der hat das so Anfang der 90er Jahre hier in Deutschland eingeführt. Der hat mich dann 2007 gefragt, ob ich Lust hätte, seinen Laden zu kaufen. Und ich dachte, oh, das ist vielleicht was für halbtags, das machst du. Und falsch gelegen. Ne? Natürlich war es nichts für halbtags. Es nimmt mich natürlich völlig vollumfänglich ein. Aber das war so 2007 und von daher habe ich dann 2007, gab es eine sehr, sehr schöne Übergangsphase. Ich habe dann mit meinem Vorgänger gemeinsam Seminare gemacht über eine relativ lange Zeit Und dann habe ich das Unternehmen fortgeführt. Genau. Und deshalb seit 2007, tatsächlich 18, 19 Jahre jetzt, boah, krass, mache ich drei Dinge. Ich bilde Trainer, Coaches, HR-Business-Partner aus, die mit dem Team Menschenprofil arbeiten wollen und mit anderen Instrumenten, also rund um Teamentwicklung im Fokus und begleite die auch beim Einsatz, genauso wie auch dich. Das ist immer ein großes Vergnügen, also mit solchen Profis zusammenzuarbeiten. Nicht nur mit dir, mit vielen anderen auch, aber vor allem mit dir. Und genau, und ich mache auch den ein oder anderen Teamentwicklungsprozess, den ich gestalte, immer in der Regel über diese Instrumente, die wir anbieten.
Jetzt wird ja ganz viel angeboten und es gibt ja ganz viele Dinge. Und wir sprechen hier jetzt ja die ganze Zeit wohlweislich von Profil und gleichzeitig geistert ja auch im Internet auch Dinge, die heißen Persönlichkeitstests und so irgendwas herum. Und ich glaube, viele Menschen haben eine große Skepsis vor solchen Dingen, weil da ist ja ein Algorithmus dahinter, der dann irgendwas eben halt ausrechnet, weil du irgendwelche Fragen beantwortest. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz großartige Chance zu Beginn auch nochmal herauszustellen. Erstens, das nehme ich mal vorweg, weshalb ist das kein Test? Und zweitens, weshalb ist das seriös und wo stößt's an Grenzen?
Oh, Riesenthema. Also beim Test kann man ja landläufig durchfallen. Und das ist so überhaupt nicht die Idee von dem Team-Menschen-Profil, sondern jeder hat eine Präferenz und das wird im Prinzip, nicht im Prinzip, das wird abgebildet, ja, verschriftlicht und beschrieben auf eine sehr, sehr wertschätzende Art. Wenn du dich jetzt für irgendwie ein Instrument entscheidest, wo es ja tatsächlich Hunderte, Tausende gibt auf der Welt, dann würde ich immer sehr gut gucken, ob das erstmal zu dir passt. Ich persönlich bin jetzt von Hause erstmal kein Psychologe oder Pädagoge. Und ich bin eher Unternehmer und Führungskraft. Und ich gucke immer aus dieser Perspektive auch auf Instrumente, die mir so angeboten werden, weil ich natürlich auch schon eine ganze Reihe gemacht habe, was es so gibt auf der Welt. Ganz viele Instrumente werden ja eher von Psychologinnen und Psychologen entwickelt.
Zum Beispiel Big Five oder so, ne? Das kennt man
Ja,
ja.
zum Beispiel.
Ja,
Na, zum
ja.
Beispiel. Ich will jetzt mal keine anderen Produkte nennen, ne, aber natürlich hast du als Psychologe auch bestimmte Intention. Und dann überlegst du halt, dass du irgendwas messen willst und versuchst das dann irgendwie auf den Alltag abzubilden oder auf die Arbeit oder was auch immer. Und das ist der Charme bei dem Team-Menschen-Profil, der genau den anderen Weg ging, genau andersrum, nämlich die beiden Autoren haben sich damals überlegt, welche Tätigkeitsbereiche gibt es eigentlich, die wir machen müssen für langfristigen Erfolg. Ich glaube, da hast du schon mal auch eine Podcast-Folge zu gemacht, um dann zu gucken, wie können wir das denn messen in der Psychometrie. Und das macht natürlich für den Alltag total Sinn, wenn du ein Tool haben willst, was du als Führungskraft gut einsetzen kannst und schnell handlungsanleitend eine Idee haben willst, was mache ich jetzt damit?
Bedeutet aber eben auch, es ist genau das nicht, einen Menschen zu charakterlich oder psychologisch zu bewerten, sondern es ist tatsächlich einfach ein Tool, das dazu dient, Bewertungen, die wir ohnehin machen über andere, können wir ja gar nicht vermeiden, ne? Diese Bewertungen, nennen wir sie Hypothesen, aufgrund dieses Profils besser und schneller treffen zu können und dadurch auch besser und schneller reflektieren und überprüfen zu können und ganz viel Zeit sparen in dem Zusammenhang.
Ganz genau. Also es gibt ja auch diesen schönen Spruch im Coaching, the map is not the territory. Es ist immer ein Angebot einer Landkarte. Und du musst dir überlegen, ob oder inwieweit diese Landkarte tatsächlich auf die Realität passt. Und natürlich ist es gut, wenn du eine Landkarte nutzt, die möglichst auch gut die Realität, die du wahrnimmst, abbildest, die Art, wie du arbeitest, abbildest. Und deshalb muss man mal so genau gucken, was messen solche Instrumente? Ist es das, was ich auch wissen will? Und machen die das auf eine Art und Weise, die mit mir auch in Resonanz geht. Also salopp gesagt, die meinem Typ, die mir entspricht und die ich cool finde. Persönlichkeit ist ja ein Riesenwort, ja. Und ich glaube, der Charme gerade von dem Team-Menschen-Profil ist, dass wir uns aus diesem Riesenkonstrukt eine kleine Scheibe einfach raussuchen. Die heißt nämlich, wie arbeitest du gerne? Und das ist häufig eine ganz gute Einstiegsebene, um dann auch über den Menschen zu sprechen, weil du gehst nicht so, also mich interessiert erstmal nicht, wie du dich privat verhältst oder keine Ahnung, ja. Es gibt ganz viele Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren, im Arbeitskontext schon erst recht nicht. Und sich dann natürlich einen Baustein rauszusuchen, mit dem du schnell in Resonanz gehen kannst, der nicht zu sehr ins Private geht, der sich auf der Arbeitsebene bewegt, ist häufig eben ein guter Einstieg.
Jetzt, also ich kann das ja auch als akkreditierter Trainer jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ich akkreditiert bin, aber ich glaube auch schon seit 2013 oder 2014. Du weißt das besser als
Könnte
ich.
es jetzt recherchieren, aber ich bin
Du
schlecht.
könntest das recherchieren,
Erstellen.
aber für mich war das halt so schön einmal. Es gibt, und vielleicht kannst du da auch kurz und knapp gleich noch was dazu sagen, es gibt ja ganz viele, also eben Evaluierungen auch in dem Zusammenhang, weil für mich ist ja immer die Frage, da gibt es jetzt das, du sagst das, das ist irgendwo schlüssig, aber es heißt auch irgendwo, es ist ein Auszug, es ist eine Landkarte, ne? Und dann ist ja die Frage, okay, aber dann kann ich es doch auch gleich lassen. Und ich sehe es halt so, nee. Dieses Profil, ich kenne ja auch sehr, sehr viele Profile, die ich auch mit mir selbst gemacht habe und so. Ich finde das nicht nur von der Übersichtlichkeit her ja das Beste, sondern eben auch dieser Frame. Es geht um diesen Baustein der Arbeit. Aber was macht es denn jetzt also wert, ein solches Profil zu machen? Und welchen Mehrwert habe ich denn dann? Und was unterscheidet das Ganze von der Seite 27 auf der Brigitte neben dem Impressum, wo du fünf Fragen beantwortest und dir dann gesagt wird, wer du bist?
Ja, also natürlich das, was in der Brigitte liest, ist relativ wenig wissenschaftlich fundiert. Und das ist etwas, wo du beim Team-Menschen-Profil eine wahnsinnige Substanz hast. Also das Research Manual, das wir haben, ist inzwischen in fünfter Auflage entstanden. Ich glaube, wir haben über 800 Seiten da inzwischen drin. Wir kriegen alle 2 Jahre neue Normdaten. Wir haben über 653.000 Fragebögen inzwischen alleine in den Normdaten drin. Von daher ist es eine ganz andere Datenbasis und eine ganz andere Solidarität, ne? So, Solidität. So. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die noch nie was vom Team-Menschen-Profil gehört haben. Die Grundidee ist, dass es halt 8 Tätigkeitsbereiche gibt, die alle wichtig sind für langfristigen Erfolg. Ja. Also wir alle müssen letztlich beraten im Sinne von Informationen sammeln, wir müssen innovieren, promoten, entwickeln, organisieren, umsetzen, überwachen. Also die Autoren haben damals so 8 Tätigkeitsbereiche definiert und dabei festgestellt, dass eigentlich jeder von uns nur in 2 oder 3 Arbeitsbereichen, Tätigkeitsbereichen, wir nennen das Arbeitsfunktionen, im Englischen Types of Work, gerne unterwegs ist. Ja, also das kennt man landläufig. Ne? Es gibt Menschen, die unwahrscheinlich gut sind im Innovieren und Promoten. Die kriegen am Ende des Monats ihre Sachkosten nicht zusammengepuzzelt, weil das viel zu detailorientiert ist und da viel zu Routine und so weiter. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ganz tief im Tagesgeschäft drinstecken, sehr detailorientiert sind, mit einem hohen Anspruch an Genauigkeit, von denen man häufig aber gar nicht so genau weiß, was machen die ganzen Tag? Ja, weil die eben vielleicht einen blinden Fleck haben, eher im Promoten. Die sind nach außen nicht sichtbar. So.
Und da haben wir auch vielleicht kurz
Ja,
eingeschoben,
bitte.
auch eine schöne Folge in der Vergangenheit gemacht, die könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr wollt. Da habe ich die Arbeitsfunktion auch mal ein bisschen detailreicher vorgestellt.
Yes. Genau. Was macht das jetzt wertvoll? Also zum einen ist es für mich, wenn ich stinknormaler Mitarbeiter bin, natürlich total spannend, um mal zu reflektieren, kann ich gerade eigentlich in meiner Präferenz arbeiten oder nicht? Du wirst es merken, deine Energie fließt häufig, wenn du auch viel Zeit in deiner Präferenz verbringen kannst. Das klappt natürlich nicht immer. Wahres Leben. Ich bin halt auch eher stark im Promoten und Innovieren. Ich muss ja halt trotzdem meine Sachkosten am Ende des Monats zusammenpuzzeln, weil kriege ich auch so halbwegs hin. Ja, aber ich hätte halt keinen Bock, permanent Sachkosten zusammen zu puzzeln. Das wäre mir einfach, das wäre halt nicht meine Präferenz so in dem Maße. Ich könnte es trotzdem machen, nur wahrscheinlich würde sich dann irgendwann bei mir Rückenschmerzen einstellen oder ich würde halt merken, boah,
Leben ist nicht mehr so schön wie
das Leben ist
vorher.
nicht schön, genau.
Ja.
Und wir wollen ja, dass viel Energie in Resultate fließt. Das heißt also, Benefit Nummer 1 für dich als Mitarbeitender, mal prüfen, bin ich am richtigen Platz? Wie kann ich eigentlich meine Präferenzen vielleicht noch besser einbringen? Zweites Benefit ist dann zu erkennen, hey Chris, welche Präferenzen hast denn du? Ja, haben wir die gleichen? Das spricht häufig dafür, dass wir relativ harmonisch zusammenarbeiten und dass richtig die Energie fließt zwischen uns beiden. Dummerweise werden wir wahrscheinlich dann auch beide die gleichen blinden Flecken haben. Ja, also, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, wenn wir beide stark im Promoten sind, dann werden wir wahrscheinlich beide einen blinden Fleck im Umsetzen haben und eher Freude haben, viele, viele Projekte anzuschieben. Ja, und noch ein Podcast, komm, let's go. Ob wir allerdings auch die 200. Folge des Podcasts machen, da müssen wir mal gucken, ja, ob das so wird oder so. Und ich sag mal, in meinen Trainings, ich finde es immer am tollsten, Chris, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, wenn zwei Menschen hinterher aus so einem Training rausgehen und sagen, ey, bis eben habe ich gedacht, du bist ein Idiot. Aber eigentlich bist du meine wichtigste Ergänzung. Und das sind dann diese Momente, wo du merkst, du arbeitest mit jemandem, der so ganz andere Präferenzen hat. Natürlicherweise findest du ihn erstmal blöd. Ja, weil letztlich in der Psychologie nennen wir das so, das ist das Phänomen der sozialen Homophilie. Alle lieben es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die genauso ticken wie wir selber.
Genau, weil wir erkennen uns im anderen und wenn der andere ist wie wir, finden wir das natürlich geil, weil wir erkennen, dass wir geil sind.
Ja, das kennst du auch im Recruiting, ne? Da waren 10 Idioten und dann kam einer, der wusste, was ich meine. Zack, da hat jemand angestellt, wahrscheinlich der die gleichen Präferenzen hat wie du. Okay. Und das ist natürlich erstmal geil, weil das ist in der Führung total unaufwendig. Ja, der versteht dich. Ja, muss er. Also, du hast als Führungskraft einen total einfachen Job. Das in der Zusammenarbeit geil, die Energie fließt. Im Ergebnis muss man gucken, ja. Deshalb, ich sage mal ganz gerne, jeder erbringt einen wichtigen Beitrag zum Teamerfolg und wenn du Glück hast, jeder einen anderen.
Ja, und deswegen gibt es ja auch diese beiden Sätze. Das erstere, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, nur entwickelt sich vielleicht viel langsamer, aber man findet sich toll. Und das andere, Gegensätze ziehen sich an. Das ist aber halt meist konfliktträchtiger, weil wir Gegensätze eben wahrnehmen als etwas Falsches. Zum Teil, ne, oder was Unangenehmes, was
Ja.
Schwieriges. Aber die Befruchtung ist dadurch natürlich durch diese Multiperspektivität, die angeregt wird, viel, viel größer.
Richtig. Der dritte Benefit, den du hast, ist dann zu sehen oder ein Verständnis zu entwickeln, was wir als Team erreichen können. Ja. Also das erste war die Selbsterkenntnis, das zweite war den Kollegen verstehen und das dritte Teamkontext. Ja. Haben wir alle Tätigkeitsbereiche abgedeckt, die es braucht für langfristigen Erfolg? Fehlt uns was? Ist das okay? Ist das ein Problem? Und das vierte, was gerade auch Führungskräfte betrifft, die spannende Frage ist für mich immer, wen brauchst du, damit deine PS wirklich, wirklich auf die Straße kommen? Und ich erlebe viele Führungskräfte, die dafür gar kein Verständnis haben, die so das Gefühl haben, oh, ich muss das alles machen, das verlangt man ja von mir. Oder die plötzlich merken, Mensch, ich bin jetzt hier in einem neuen Team. Das läuft jetzt aber gar nicht mehr so gut wie letztes Mal. Warum? Weil sie das Team nicht mitgenommen haben. Also, und das geht hoch letztlich bis zu Vorstandsebene. Ja, also ich habe schon mit dem einen oder anderen Vorstand auch gearbeitet, der sagte, Mensch, im letzten Konzernunternehmen, da lief das super. Und jetzt hier in dem neuen Umfeld, ich weiß nicht, das kostet mich total Energie. Ja, warum? Nein, sie haben ihr Team nicht mitgenommen. Und ich denke selber auch für mich, ich meine, ich habe jetzt 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne? Ich bin selbst immer in der schönen Situation, regelmäßig für mich halt zu reflektieren, ne? Wen brauche ich eigentlich, damit meine PS wirklich auf die Straße kommen? Und ich finde, das lohnt sich regelmäßig drüber nachzudenken.
Ja, zumal sich ja auch regelmäßig auch Prioritäten verschieben können. Deswegen ist es ja ohnehin ein ständiger Prozess, ne? Wir hatten im Vorfeld auch kurz das Thema KI angesprochen. Das ist ja so, seitdem gibt es ja im weitläufigen Sprachgebrauch das Wort iterativer Prozess, ja? Und das ist ja bei einem Team auch so, weil sich ja manchmal auch im Außen Dinge verändern. Und dann muss man das Team auch wiederum mitnehmen. Und das, was man gestern gesagt hat, ist heute vielleicht nicht mehr 100% wahr.
Richtig.
Ja.
By the way, pass auf, ganz kurz mal was ganz anderes. Was mir eingefallen, letzte Woche hatte ich so einen kleinen Aha-Moment beim Thema KI. Ich habe mich da mit einem Kollegen unterhalten, der hat, ja, du musst da ganz präzise prompten, du musst das nach dem und dem Code machen, du musst erstmal sagen, wer soll die KI sein und dann, was du von der willst und so weiter und so fort. Und im Gespräch habe ich mir gedacht, oh, so ein Mist, das ist eigentlich wie Führung. Eigentlich muss ich ja meinen Mitarbeitern auch immer genau sagen, wer bist du eigentlich jetzt für mich? Welches Ergebnis erwarte ich von dir? Und mach das mal so. Ich dachte, ja, oh,
Ja, nicht so deine Präferenz dann in dem Moment.
nein.
Jetzt musst du die KI auch noch führen.
Jetzt muss die
Mist.
KI auch noch führen. Ja, aber das finde ich total stark, wie viel Mühe sich die Leute geben, die KI ordentlich zu prompten. Wäre ja geil, wenn man auch mal sich die Mühe machen würde bei der Mitarbeiterführung.
Ist eigentlich ein neuer Buchtitel für einen neuen Bestseller. Prompten ist das neue Führen oder so.
Wie geil ist das denn? Warte mal. Ich schreibe da gleich was dazu.
Ich schenke dir diese Überschrift.
Danke.
So, also haben wir gut zusammen entwickelt, ja.
Ja.
Aber wir ergänzen uns ja auch ganz gut, haben aber auch viele Ähnlichkeiten. Also gerade das Thema, andere Leute mitzureißen, ja, oder so, das ist ja auch sowas, das wir beide gerne machen, das Promoten. Aber vielleicht auch dazu nochmal, also KI-Thema haben wir quasi durch jetzt erstmal. Bevor wir mal kommen, was macht überhaupt ein Team auf und wie nutze ich neben den individuellen Erkenntnissen der einzelnen Profile, die Profile eben auch für Teams, möchte ich gerne was Spannendes erläutern, was ich im Zusammenhang mit TMS erlebt habe und finde da deine Meinung auch sehr interessant. Ich habe ja mein erstes Profil irgendwie 2011 oder 2012 angefertigt, mein zweites Profil 2019 und mein drittes Profil 2024. Jetzt können wir erstmal sagen, Gott, wieso hast du drei Profile angefertigt? Aber mich hat sehr interessiert, wie ich mich entwickle, weil ich glaube, eine ganz wichtige Aussage ist ja auch, du bist nicht dein Profil und ein Profil ist nie in Beton gegossen. Und ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, im Rahmen meiner Entwicklung als Führungskraft darf ich nicht in dem Maße, wie ich das früher gemacht habe, extrovertiert, extravertiert durch die Gegend laufen und immer alles erzählen, die Tür ist immer offen, ich rede über alles, sondern habe lernen müssen, sehr schmerzhaft zum Teil, besser mal öfter introvertiert zu sein und erst mal nachzudenken, bevor ich was sag, oder auch mal Dinge mit mir selbst erst mal auszuklamustern, und habe tatsächlich meine extravertierten Anteile in den Profilen behalten, habe aber über 10 introvertierte Anteile über die Jahre ausgebildet. Also ich habe im Prinzip, wie im Verhandeln, wenn man Win-Win nimmt, ja, habe ich nicht einfach 40 Punkte umverteilt, sondern ich habe 10 Punkte hinzubekommen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, auch im Sinne von Präferenzen können und dürfen und werden im Zweifel auch automatisch sich verändern. Die Kunst ist, mit diesem Profil, glaube ich, und da kannst du vielleicht in der Präzision auch mehr dazu sagen als ich, je nach deiner Zielsetzung kannst du ganz bewusst mit der Grundlage dieses Profils Präferenzen erweitern oder verändern oder vergrößern bis zu einem gewissen Grad.
Also Präferenzen sind erstmal ein relativ konstantes Phänomen beim Menschen. Ja. Mhm. Also du kannst als Faustformel sagen, das ist auch durch unsere Forschung belegt, dass innerhalb von 3-4 Jahren sich relativ wenig verändert. Ja, das ist als Psychometriker nennt man das Reliabilität. Wenn du einen Fragebogen ausfüllst und du machst es 2 Wochen später, soll ja das Gleiche rauskommen. Mhm. Sonst wäre es ja Quatsch. Achtung, Brigitte,
danke. Ist anders.
Wahrscheinlich. Okay. Genau, und das ist das Thema. Also Reliabilität über 3 bis 4 Jahre verändert sich relativ wenig. Trotzdem kann sich natürlich was verändern durch dein Umfeld, also ich kann es auch bei mir sagen, ne, durch Mentoren, die ich kennengelernt habe, wo ich einfach solche andere Verhaltensweisen kennengelernt habe. Und Chris, wenn du jetzt sagst, ne, du hast ein bisschen mehr auf die Introversion vielleicht auch geachtet, du hast es damit hinzugenommen, ja, dann kann sich damit natürlich auch eine Verhaltenspräferenz im Zeitverlauf verändern. Und das macht schon durchaus auch Sinn, mal so alle 3-4 Jahre mal für sich so ein neues Profil zu erstellen, um dann einfach mal zu reflektieren, ne? Was hat sich verändert, wo bin ich gleich geblieben, was hat sich vielleicht auch Neues hinzugetan, ja. Darf ich mal ein Thema ansprechen? Und zwar, er hatte neulich mal eine Führungskraft bei mir sitzen im Seminar, Akkreditierungsseminar, und die sagte, Marc, wahres Wachstum findet nur außerhalb deiner Komfortzone statt. Kennst du
ja.
Leute?
Ja, so Leuten gehöre auch ich. Ja, ich habe gerade 2 Folgen zum Thema Grit aufgenommen. Die werden veröffentlicht sein vor diesem Interview. Kann man also gerne nachholen. Und ich bin aufgegangen in diesen Folgen. Ich habe das gefeiert. Ich habe auch 3 Hip-Hop-Songs zitiert in den Folgen, in denen es um Grit geht. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der eben genau das, was du gerade gesagt hast als Beispiel, der das auch so denkt, ja.
Ja, jetzt kommt noch meine Pointe.
Spannend.
Ich würde sagen, ja, ich kaufe das. Wahres Wachstum findet nur außerhalb deiner Komfortzone statt und im besten Fall innerhalb deiner Präferenz. So, was meine ich damit? Jetzt habe ich schon gesagt, ich bin ja eher so innovator Prototyp. Jetzt könntest du natürlich sagen, Marc, mach mal ein halbes Jahr Buchhaltung. Das wird dir total gut tun. Da lernst du endlich mal Detailorientierung, systematisches Arbeiten, Lieferung on point. bla bla bla. Okay. Das wäre für mich jetzt nicht der Ort, wo bei mir ein Wachstum aus einer Leichtigkeit heraus stattfindet. Ich glaube, das wäre ein bisschen schmerzhaft. So. Jetzt bin ich ja auch als Trainer, Coach unterwegs, mach Seminare. Ich arbeite normalerweise, ich sage mal, mit 10, 20, 30 Leuten, so, das ist so eine typische Gruppengröße. Was glaubst du, wie wäre das für mich, wenn ich mal ein Seminar machen würde für 500 Leute oder für 1000?
Ich würde jetzt mal behaupten, was dich angeht, das würdest du gut hinbekommen. Es
Ja,
ist nur
das
die Frage,
wäre.
ob das halt didaktisch klug ist.
Ja, naja,
Ne,
das ist immer
aber
dahingestellt. Aber ich meine, wenn
ja.
ich jetzt vor 1000 Leuten sprechen würde, ich sage mal so, durch auch einen gewissen Anteil an Extroversion und natürlich, klar, ich 18 Jahre Trainingserfahrung, ich traue mir das schon zu. Das wäre schon meine Präferenz. Das wäre aber nicht mehr meine Komfortzone, weil das ein völlig
Okay,
anderer Kontext
ja.
wäre. Und das wäre aber für mich der Ort, wo ich mich auf meine Präferenzen verlassen könnte. Ein Stück weit zumindest, aber halt nicht in meiner Komfortzone. Und ich finde es immer spannend, das genau zu überlegen, auch mit Coaches zusammen, eben, wo kannst du deine Komfortzone verlassen, dich aber auf deine Präferenzen verlassen, zweimal verlassen, aber anders gemeint.
Im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, was du sagst, Präferenzen skalieren. Also also zum Beispiel jetzt bei mir ist es so, ich bin ja krass extreme Präferenz im Bereich zielgerichteter Organisator. Pläne aufstellen, durchsetzen, Strukturen schaffen, so Geschichten, ja. Und das ist ja das, wenn ich in ein Konfliktumfeld komme, in Unternehmen, in dem ganz viel Mist läuft und so weiter, da gehe ich ja auf und liebe es, in die Strukturen reinzugehen. Je größer das Unternehmen, aber umso mehr muss ich aus meiner Komfortzone raus. Aber im Zweifel werde ich es gut hinbekommen, weil es ja ohnehin eine Präferenz ist. So hast du es gemeint, ne? Okay.
Aber das, wie gesagt, das lohnt sich immer darüber nachzudenken, ne? Also, wo kannst du halt deine Komfortzone verlassen? Was ist wirklich das, was dich reizt? Und es muss nicht etwas sein, wo man eben denkt, oh, das wird schmerzhaft, sondern es kann auch etwas sein, wo du das Gefühl hast, boah, das reizt mich. Das ist cool. Und da halt auf die Suche zu gehen, das sollte man regelmäßig machen. Da findet Wachstum aus einer Leichtigkeit statt.
Also es heißt, das Teammanagement-Profil ist im Prinzip eine Entscheidung fürs Leben im Sinne von, wenn ich das alle 4 oder 5 Jahre aktualisiere, habe ich alle 4 bis 5 Jahre einen Impuls als eine absolute Basis, die sich nicht verändert, aber inhaltlich eventuell, die mir als Reflexionsgrundlage dient für die nächsten 3 bis 5 Jahre und die Ziele, die damit zusammenhängen auch.
Es passiert ja auch ganz viel zwischendurch, ne? Also vielleicht nochmal für alle, die so ein Profil noch nie in den Händen hatten, das ist so auch eine schriftliche Ausarbeitung. Du kriegst so ungefähr 25 bis 30 Seiten in die Hand, auch an Text, was man regelmäßig lesen kann. Ich mache bei mir alle 3 Monate einen Termin ins Outlook, 30 Minuten Profil nochmal lesen. Und das Lustige ist, halt jedes Mal, wenn ich mein Profil wieder lese, resoniert ein anderer Satz. Das geht so weit, dass ich manchmal denke, Scheiße, der Satz stand letztes Mal nicht drin. Kann gar nicht sein. Und das ist immer spannend, dann zu überlegen, hey, warum resoniert gerade dieser Satz positiv oder negativ, wie auch immer, gerade mit dir? Ja, da bin ich dann immer so, eine halbe Stunde schaffe ich in der Regel selten, weil ich dann echt nochmal drüber nachdenke, denke, worüber soll ich jetzt gerade mal nachdenken?
Und das ist ja unfassbar wertvoll, allein sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Also das wissen wir ja auch aus der Lernforschung. Ja, Erfahrung ist nichts wert, außer ich reflektiere regelmäßig über das, was war und über das, was vielleicht gerade war und ordne es irgendwo ein und lerne über dieses reflektierte Erfahrungswissen.
Ja, genau.
Nur jetzt, und jetzt waren wir ja sehr stark orientiert in dem Gespräch, ich mit mir. Und jetzt lass uns mal in die Gruppe gehen.
Oh, yes.
Das, was viele Menschen, mit denen ich arbeite, immer regelmäßig sehr spannend finden, ist, wenn ich sage, dieses Profil ist auch dazu da, dass du es auch weitergibst an andere. Und dann kommt oft so ein kurzer Widerstand, was? Ich kann doch nicht das Profil anderen irgendwie geben, dann erzähle ich doch vielleicht viel zu viel von mir. Und das möchte ich gerne mal so als Anlass nehmen, deine Sicht zu erfahren. Weshalb genau ist das denn aber gerade so hilfreich, diese Profile auch untereinander auszutauschen im Team?
Ja, also wenn dein Klient dieses Gefühl hat, boah, ich kann das nicht aus der Hand geben, dann das ist ja etwas, wo offensichtlich auf der Vertrauensebene vielleicht so ein etwas zu erarbeiten gilt. Ja, das Charmante am Team-Mensch-Profil ist ja, dass es eine sehr wertschätzende Darstellung ist von dem, was du gerne wie du gerne arbeitest. Deshalb ist es auch etwas, was man guten Gewissens aus der Hand geben kann. Ich hatte mal vor kurzem einen Bewerber, der hat mir auch so ein Profil, also ein anderes Produkt, hat er der Bewerbungsunterlage beigelegt, weil er irgendwie damit zeigen wollte, dass er sich schon mit solchen psychometrischen Instrumenten auseinandergesetzt hat. Ja. Und ich lese das und denke, Scheiße, das würde ich niemals einem zukünftigen Arbeitgeber in die Hand drücken. Ja. Bloß nicht. Und das ist eben beim Teammenschenprofil komplett anders. Ja. Das kannst du wirklich guten Gewissens auch anderen Menschen in die Hand geben. Und ich will ja den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, eine Chance geben, dass sie sich auf mich einstellen können. Dass sie auch überlegen können, na hey, wie sollte ich mit dem Marc umgehen, damit der wirklich so ein Gefühl hat, ja, hier heute läuft's, das ist toll, das ist auch ein toller Kollege. Und auch umgekehrt, ja, wie kann ich mich auf den Kollegen besser einstellen? Und das sind häufig ganz simple Dinge, ne? Also wir messen ja auf 4 Skalen. Du hast vorhin die Big Five erwähnt. Das Teammenschenprofil korreliert mit 4 Skalen der Big Five gut zusammen. Eine Skala fehlt, das ist die Neurotizismus-Skala. Finde ich, hat auch im beruflichen Kontext, kann man jetzt hier ein Stündchen streiten, ob das wirklich, wirklich, wirklich. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht mit Kollegen auch über Neurotizismus sprechen, auch nicht mit Mitarbeitern von mir. Das geht mir ein
Klär das
bisschen.
gerade kurz auf für die Hörer, was darunter verstanden wird, Neurotizismus.
Oh ja.
Nur, dass wir die mitnehmen.
Zack.
Erklär doch mal gerne unseren Teilnehmern diese Skala, die da weggelassen wird, weil für mich ist das sehr trivial, dass man das im Arbeitskontext weglässt. Aber wenn du magst,
Ja,
sag doch mal kurz.
also ich würde es gerne andersrum sagen. Wir haben nämlich die 5. Skala über ein getrenntes Instrument abgedeckt. Wir nennen das Opportunity Orientation. Die meisten Menschen haben so eine Idee, was unter Neurotizismus steht. Wir übersetzen das mit Chancen-Risiko-Orientierung, also Opportunity Orientation. Also es gibt Menschen, wenn ein neues Thema auf dich zukommt, Chris, der sieht gleich ganz viele Möglichkeiten. Okay, also was könnte da möglich werden? Ja, also es ist eine hohe Chancenorientierung. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind eher risikoorientiert. Denen fällt gleich ganz viel ein, was nicht geht. Das hat beides positive und negative Seiten. Ja, wenn du sehr chancenorientiert bist, ich glaube, in der letzten Zeit kriege ich wieder viele Artikel in meine Timeline auf LinkedIn reingespült, so die toxische Positivität. Ne? Das wäre schon die neurotische Übersteigerung einer Chancenorientierung. Ja. Toxische Positivität. Hat gar keinen Zugang mehr dazu, was alles schiefgehen könnte.
Ich nenne es den naiven Optimismus.
Ja. 10.000 sind weg. Ist auch egal, werden 20. Ne? Also, das ist so ein bisschen so die Saloppe. Ja, Gott. Nicht? Und auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die sind eher risikoorientiert. Da fällt mir mal als Archetyp ein, wenn du Winnie Pooh kennst. Ne? Da gibt es ja diesen Esel-IA, ne? Der so durchs Leben geht und sagt: Oh, heute ist alles schlecht. Und das wird morgen nur noch schlechter. So, das ist natürlich auch schon wieder die neurotische Übersteigerung. Ja, genau. Und deshalb, wir sprechen da eher von Chancen-Risiko-Orientierung. Wir alle haben irgendeine bestimmte Position auf der Skala. Also ich bin natürlich eher chancenorientiert. Haha, Unternehmer, na klar. Aber ich muss natürlich auch verstehen, was für ein Bedürfnis Menschen haben, die eher risikoorientiert sind. Aber das ist natürlich, du merkst schon, auch wenn ich von diesen Beispielen spreche, das ist schon ein bisschen auf vermintes Gelände. Damit muss man umgehen können. Das löst dann auch Dinge aus, ganz, ganz tief so im Bauch, die du als Konflikt wahrnimmst. Ja, die Ebene der Arbeitspräferenz, da lässt sich schon ein bisschen salopper drüber weggucken, beziehungsweise nicht drüber weggucken, aber das erstmal besser verstehen. Ja, also eine Skala zum Beispiel im Teammenschenprofil ist strukturiert versus flexibel. Ja, so. Und die Ausgangsfrage, die wir gerade eben hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ja, wie kann ich mich auf andere Menschen einstellen? Ich bin jetzt eher flexibel. Das heißt, wenn wir einen Termin machen um 12, dann nehme ich das schon ernst, Chris. Aber ich habe gleichzeitig immer so im Kopf, ja, ich glaube, Chris meinte mittags.
Könnte auch eins sein.
Könnte auch eins sein. So, wenn ich ein Konzept fertigstellen soll bis 12 Uhr, dann verstehe ich zwar, du hast 12 gesagt, aber da ich eher auf der flexiblen Seite bin, denke ich, das war bestimmt ein Zeitraum, den Chris gemeint hatte. Und es könnte auch 14 Uhr werden, ist auch noch okay. Ja. So, wenn ich jetzt aber weiß, dass du ein sehr strukturierter Mensch bist.
29 von 30, ja.
Ehrlich?
Ja,
Oh, krass. Ne? Dann weiß ich natürlich, oh, der Chris meint mit 12 Uhr, 12 Uhr.
das ist korrekt.
Und das Ding ist jetzt, wenn ich jetzt um 11:30 Uhr noch eine Idee kriege, wo ich denke, oh, das müssten wir noch einbauen, das Konzept, was ich dir bis 12 Uhr liefern soll, das wäre so geil, schaffe ich aber nicht bis 12. Da brauche ich eine Stunde mehr. Ja? So, wenn ich jetzt wüsste, du bist auf der flexiblen Seite, dann würde ich sagen, komm, ich gebe es um eins, alles ist gut. Wahrscheinlich. Okay. Wenn ich jetzt aber weiß, du bist hochgradig strukturiert, dann würde ich um 11:30 Uhr sagen, Chris, ich rufe dich jetzt nochmal an und sage dem Mensch, pass mal auf, ich habe gerade noch eine geile Idee. Das ist die Kirsche auf der Sahne. Da brauche ich aber noch eine Stunde mehr. Wie wichtig sind dir die 12 Uhr? Und ich merke schon, also, das ist ja reiner Ton-Podcast. Keiner sieht dich jetzt gerade grinsen. Ich glaube, das wäre dann auch Wertschätzung. Würdest du als wertschätzend betrachten?
Pur, wenn du das so machst, dann gehe ich so, dann gehe ich mit, dann sage ich du. Und wenn es noch besser wird, dann machen wir 14 Uhr, wenn ich keinen fixen irgendwie Termin hätte, ne?
Yes.
Ich habe das Thema mit der Situation, wenn du dir denkst, es wird schon okay sein und fragst mich nicht und kommst dann um eins, obwohl 12 vereinbart war.
Ja. Ja. Das ist
Na?
ja.
Und so entstehen ja Konflikte im Team. Insofern ein sehr schönes Beispiel. Gerade auch jetzt zum Beispiel bei uns im Team hat ja wirklich auch jeder vom Azubi bis zum Chef gibt es das TMS-Profil.
Yes.
Und wir haben ja einen Fristenjob, ne? Als im Bereich Rechtsberatung oder Steuerberatung. Da geht es
Ah
ja
ja,
sehr häufig
da
um
war was.
Fristen. Na? Da war was. Und da ist das, spielt das ja wirklich eine Rolle, dass wir eine gewisse Struktur schon auch irgendwo leben. Ne? Und da ist ein gutes Beispiel.
Ja. Und du würdest natürlich dann sagen, wenn ich dir das Konzept erst um 13 Uhr oder 13:30 Uhr liefere, und ich habe dich vorher nicht angerufen, dann hättest du wahrscheinlich erstmal so ein Gefühl, oh, der Marc ist ganz schön unzuverlässig.
Ja, total.
Gleichzeitig ist aber von mir eine positive Absicht.
Ja.
Weil ich eben, ich hatte noch eine Idee und die wollte ich gerne noch integrieren. Ist die Frage, ob du diese positive Absicht wahrnehmen kannst, aus deiner Strukturiertheit heraus, vielleicht nicht, wenn du es nicht reflektiert hast.
Das ist der Punkt, weil
Ne?
ich habe es mir implementiert und das ist auch ein ganz guter Tipp vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe mir implementiert, bei allem, was mich triggert, erst einmal mir zu sagen, möglicherweise hat die Person, um die es gerade geht, eine positive Absicht, dass es so ist. Also diese Unterstellung,
Ja.
jemand hätte, könnte eine positive Absicht haben, das entzerrt vieles.
Ja, das ist cool.
Ja, das so ein bisschen zu leben im Team. Aber wozu noch? Also du hast jetzt einmal gesagt, im Team ist es hilfreich zu sagen, wir können uns besser aufeinander einlassen und verstehen, weshalb mein Gegenüber möglicherweise anders reagiert auf einen Kontext als ich. Wozu ist das Profil aber noch da in Teams? Also was spielt noch eine Rolle in der Anwendung mit Teams?
Vielleicht ist es nochmal, dieses Thema Leadership würde ich gerne auch nochmal bringen. Okay, also wenn du eine Führungskraft bist, ich glaube, das ist auch den häufig nicht so ganz so klar. Führung ist immer etwas, was du aus deiner Teamrolle heraus betrachtest, aus deiner Arbeitspräferenz. Wenn du eher zum Innovieren neigst, dann ist völlig klar, was für dich Führung ist. Es geht um die Kathedrale, nicht um den Stein. Ich möchte mit dir den Traum vom weiten Meer teilen, damit du dann auch für mich das Segel setzt. Ja, so, also Großdenken, Visionen mitnehmen, dann ja, so. Wenn du eher zum, wie wir das ja nennen, zielstrebiger Organisator, ne? Wenn du eher zum Organisator neigst, dann ist dir auch völlig klar, was Führung ist. So, ihr Lieben, wer macht jetzt was bis wann und welche Ressourcen brauchen wir dafür jeweils? Also, dir wird Strukturierung, Arbeitsverteilung und so weiter viel wichtiger sein. Ja, wenn du eher zum Stabilisator neigst, dann weißt du auch genau, was Führung ist. Ja, Menschen mitnehmen, für Menschen da sein, Menschen eine Heimat bieten, wie auch immer du es umschreiben willst. Also aus jeder Teamrolle heraus hast du eine bestimmte Idee, was Führung ist. Und das könnte ja eine total gute Idee sein, sich mal ab und zu mit einem Kollegen zusammenzusetzen, der eine völlig andere Präferenz hat als du. Der wird dir nämlich ganz andere Tipps und Ideen mitgeben, auch was deine Führungsherausforderungen anbelangt, als wenn ich mich jetzt mit jemandem zusammensetzen würde, der die gleiche Präferenz hat. Der wird mir im Zweifel natürlich das Gleiche sagen. Das kann auch geil sein, aber vielleicht ist es manchmal ganz gut, also sich mit jemandem zusammensetzen, der eben eine andere Präferenz hat. Vielleicht hören auch HR-Business-Partner zu jetzt hier? Bestimmt.
Ja,
Okay.
bestimmt,
Trainer,
absolut.
Coaches, HR-Business-Partner, ne? Also so interne Mentorenschaften aufzubauen zwischen Menschen, die ganz verschiedene Präferenzen haben, ist gerade auf Führungsebene, finde ich, ein total guter Tipp. Ja, tu dich lieber nicht mit jemandem zusammen, der die gleiche Präferenz hat, der kommt dann auf die gleichen Ideen.
Aber jetzt, das hat mich gerade, weil ich versuche ja auch immer so ein bisschen Transfer nochmal herzustellen, um ein bisschen noch tiefer zu gehen. Und das, was du gerade geschildert hast, Das dient jetzt ja vorwiegend der Multiperspektivität, die ich mir zugestehe, meiner eigenen Führungspräferenz. Ja, jetzt gehe ich noch mal aufs Team. Also wir haben ja die großartige Möglichkeit, wenn wir Teammanagement-Profile für ein Team erstellen, diese Profile übereinander legen zu lassen und kommen dann auf so eine Art Teampräferenz, ne? Also wo hat das Team blinde Flecken oder wo sind die Hauptteampräferenzen und so weiter? Und jetzt habe ich tatsächlich eine spannende, ich hoffe, dass mein Gedanke da richtig ist. Jetzt ist zum Beispiel bei uns so, das ist jetzt keine Kunst, wenn man auf die Statistiken schaut bei Steuerberatern-Teams, das ist jetzt wenig Innovation als Präferenz vorhanden. Ja, wenig kreativer Innovator zu sein, sondern meistens ist es bisschen promoten, entwickeln, organisieren, umsetzen und überwachen. Das sind so die Arbeitsbereiche, die in unserem Feld häufig Präferenz sind. Und jetzt ist es natürlich jetzt meine Frage, wenn ich mich jetzt mit meinen Partnern hinsetze und wir wenden die Energie auf, innovativ zu sein und bilden dieses Bild, das du gerade gebracht hast, so schön von der Kathedrale. Und jetzt meine bisschen provokative Frage. Ist es dann nicht ein Fehler, zu unserem Team zu gehen und von der Kathedrale zu sprechen, wenn wir wissen, da ist gar nicht diese Teampräferenz zusammen, sowas gerne sehen zu wollen?
Also jenseits von Präferenz ist es im Teamkontext immer wichtig, eine gemeinsame Vision zu teilen.
Ja, die Frage ist nur, wie groß ist die? Ist es dann die
Ja,
Kathedrale?
muss man nicht so riesig,
Ne?
muss man, aber letztlich erstmal oder Vision, jeder will erstmal Orientierung haben. Ja. Also, das kennt jeder im Landläufig, ne? Also, Chris, wenn du mir jetzt anrufst und sagst, hey Marc, ich habe da ein geiles Projekt vor, dann würde ich immer fragen, Mensch, warum rufst du mich eigentlich an? Also warum, welche Anforderungen, Wünsche hast du an mich? Warum genau mich? Warum nicht jemand anderen? Was soll entstehen? Also ganz grundlegend will ich erstmal eine Orientierung haben. Wenn du die Orientierung nicht hast, ist erstmal auch jedes Ziel richtig oder jede Aufgabe richtig. Und das ist, gerade wenn du auch in Veränderungsprozessen, in Change-Prozessen arbeitest, wo plötzlich jegliche Orientierung verloren gegangen ist, dann ist das immer der erste Schritt. Orientierung, Klarheit im Team schaffen. Und das kann jetzt natürlich ganz unterschiedlich sein. Ne? Ich als kreativer Innovator würde natürlich vielleicht diesen Punkt sogar überreizen, weil es eben mein Herzensthema ist, Menschen ne, Visionen zu teilen, groß zu denken, bla bla bla. Ne? Da muss ich eben aufpassen, aufgrund meiner Präferenz, dass ich da nicht vielleicht für Menschen, die eher zum Organisieren, Umsetzen neige, dass ich da zu viel mache.
Dass du so nicht abhängst.
Dass ich nicht, ja, was, ja, also abhängen, das klingt immer, als wäre ich hier der Superintellektuelle, ne, und die, weiß ich ja, aber im Prinzip ist es so, ja. Das heißt also, Menschen, die eher vielleicht zum Umsetzen, Organisieren neigen, die brauchen das auch, vielleicht aber gar nicht so in dem Maße. Und wenn du Führungskraft bist und eher so der klassische Organisator, Umsetzer bist, dann wird dir das Thema Orientierung, Vision wahrscheinlich eher unwichtig sein, weil du denkst, naja, ist immer wichtig, dass wir heute mal die drei Themen, die wir ja vorgenommen haben, gebacken kriegen, ja.
Das ist genau das, was ich gemeint habe mit der Frage. Es ist klar, wer sich dafür interessiert, was eine Vision ist, ja, da sollte ich eine Antwort drauf haben. Es ist nur die Frage, und das gehört für mich für eine gute Teamführung eben auch dazu, zu schauen, was sind die Hauptpräferenzen eines Teams? Und wenn da nicht innovative Kreativität dazugehört, dann sollte ich nicht zum Beispiel jede Woche von meiner Vision sprechen und am besten vom großen Bild, sondern lieber ab und an in die kleinen Schritte erwähnen dahin und ansonsten in den Bereichen mich aufhalten, kommunikativ und strategisch, die das Team ohnehin zu schätzen weiß und gerne tut.
Ja, pass auf, praktischer Tipp. Es gibt ja durchaus Teams, die sehr umsetzungsstark sind. Die haben eben häufig einen blinden Fleck im Promoten. Okay? Das heißt, die sind nicht so wirklich sichtbar. Und das, weißt, das ist so dieses Schwäbische, ne? Ich mache hier eine gute Arbeit, das spricht schon für sich selbst. So. Geheimtipp? Stimmt nicht. Und da muss man halt überlegen, wie können wir dieses Promoten bei uns stärker in den Arbeitsalltag integrieren, sichtbar machen. Könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, Mensch, das nächste Mal, wenn wir eine Rechnung an einen Kunden schreiben, da schreiben wir alles auf, was wir gemacht haben, auch die Sachen, die wir gar nicht berechnen. Das sparen 0 Euro. Das hast du kostenfrei gekriegt. Das hat einen internen Effekt, weil plötzlich alle Mitarbeiter überlegen, okay, was war, habe ich denn da alles gemacht? Ja, okay, da gab es jetzt keine Abrechnungsnummer für oder wie heißt es nochmal bei Steuerberatern? Egal. Ich bin jetzt hier Ärztekontext. Nein. Also, da haben wir zwar gar keine Produktnummer oder was weiß ich was für, aber ich schreibe trotzdem drauf, ich habe hier nochmal ein Konzept überarbeitet auf nach deinem Anruf. Aufwand 30 Minuten, Kosten 0 Euro. Okay. Oder Beratungsgespräch mit Marc Teuschner. 15 Minuten, 0 Euro. Das ist total simpler Tipp, aber du erreichst damit zwei Dinge. Du erstmal intern, es wird plötzlich klar, dass wir viel mehr leisten, als wir vielleicht versprochen haben. Extern, es wird dem Kunden auch klar.
Ja, es stärkt ja auch die Kundenbeziehung. Die Verhandler, die nennen das ja das demonstrative Nachgeben, also tue Gutes und rede darüber. Und hat
Yes.
wiederum diesen Effekt dann in dem Moment. Also super, super Tipp auf jeden Fall. Und zeigt natürlich dann auch wieder, wie man Defizite, die aufgrund von Präferenzen natürlich auch irgendwo auf einer anderen Ebene entstehen, auf die Weise wiederum ausgleichen kann. Und stärkt ja auch wieder, was du gesagt hast, dieses lebenslange Reflektieren und diese Profile eben halt als eine Basis dafür zu nutzen. Ja, cool. Oh du, ich merke schon, wir müssten eigentlich, also Stunden darüber sprechen. Wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, gut, das wird noch ein bisschen geschnitten, aber wir haben schon eine ganze Weile miteinander gesprochen und an der Oberfläche noch gekratzt und gleichzeitig schon so ein paar Impulse gesetzt. Ich habe eine letzte Frage und dann vielleicht auch nochmal die Ermunterung, was du glaubst, was man über unser Gespräch hinaus so an zwei, drei Dingen unbedingt noch wissen sollte über das TMS-Profil, ist aber noch ein Effekt davor, eine letzte Frage, und zwar, es geistern ja, was diese Profile angeht, geistert dieser Begriff des Barnum-Effekts durchs Internet, sei es berechtigt oder unberechtigt, aber diesen Effekt gibt es. Und meine Frage ist, wenn da jetzt jemand kommt, es gibt ja diese Dauerskeptiker und sagt so, ja, das ist jetzt wieder hier so ein nächstes Profil irgendwo, aber Barnum-Effekt, ich lese mich doch eh in jedes Profil irgendwie rein und will es dann auch sein. Wie würdest du dieser Person das erläutern, weshalb die Person weitestgehend falsch liegt mit dieser Aussage?
Ja, also Barnum-Effekt beschreibt ja das Phänomen, was kann man das Phänomen nennen? Egal. Es gibt ganz viele Instrumente, die halt mit allgemeingültigen Texten arbeiten, wo du einfach das Gefühl hast oder wo klar ist, ja, es passt auf allen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Chris sage, du bist doch ein zuverlässiger Mensch. Ne? Wer würde dem widersprechen?
So ist das.
So, das ist der sogenannte Barnum-Effekt. Das wird natürlich zeitweise auch dem Team-Management-Profil vorgeworfen, weil es sehr wertschätzend formuliert ist. Es ist, wie ein Trainer mal sagte, ein freundlicher Spiegel. Und jetzt gibt es natürlich kritische Zeitgenossen, die dann sagen, ja, das ist so nett, das ist klar, dass das natürlich auf mich passt. So, okay. Beim Team-Management-Profil gibt es 208 verschiedene Versionen. Und wenn mir ein Teilnehmender das vorwirft, das ist ja auch wieder nur so ein Barnum-Effekt, dann mache ich was ganz Einfaches. Ich drucke nämlich ein anderes Profil aus und drücke dem das in die Hand. Und dann soll er das mal lesen und mir Feedback geben, ob das auch gut zu ihm passt. Und jedes Mal, wenn ich das bisher getan habe, kam dann jemand zurück und sagte, ja, das stimmt eigentlich, das ist überhaupt, das passt überhaupt
Ist
nicht.
eine unfassbar gute Idee, Marc. Da bin ich selbst noch gar nicht drauf
Ja.
gekommen.
Echt?
Nee, ich erläutere halt immer
Ja.
den Barnum-Effekt, aber das mit dem Profil ausdrucken, nach dem Motto, ich gebe
Ja,
dir mal
einfach
mein
mal.
Profil, falls wir uns nicht
Genau.
ähneln, und sag, lies mal durch und guck, ob das auf dich zutrifft.
Yes.
Coole
Und so würde
Idee.
ich auch, genau, und das ist ja nicht nur fürs Team-Management-Profil, auch für alle anderen Produkte, würde ich auch hier dem geneigten Zuhörer empfehlen, lasst euch mal zwei, drei verschiedene Profile ausdrucken, um dann zu gucken, was passt da auf dich.
Guter Punkt, ist ein total praktischer Punkt auch. Also das ist ja wirklich was, da muss man jetzt auch gar nicht wissenschaftlich argumentieren oder so oder rechtfertigen, sondern das ist eine Art Totschlagsargument. Cool. Also ich bin überrascht über die Antwort, aber voll zufrieden.
Tada!
Tada! Ja, und jetzt zum Abschluss noch diese was sagst du, entweder hat noch gefehlt oder was ist dir noch mal wichtig übers TMS zu sagen, und vielleicht noch ein, zwei Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer allgemein, was diese Thematik anbelangt.
Ja, also wer ein Team-Menschen-Profil von sich gerne haben soll, will, ruft am besten Chris an. Da kriegt er das zusammen mit einem Auswertungsgespräch. Das war der Werbeblock. teilen.
Dankeschön, nehme ich mit.
Nein, manchmal wirklich. Weil letztlich, wir verkaufen ja dieses Team-Mensch-Profil nicht über einen Buchhandel, sondern immer nur über ausgebildete Trainerinnen und Trainer. Und das über jemanden zu machen, der halt viel Erfahrung hat, macht immer total Sinn. Natürlich ist das Team-Mensch-Profil erstmal selbsterklärend, aber halt auch nicht immer im Detail. Und sich mal mit jemandem auszutauschen, der auch gute Fragen stellen kann, macht total Sinn. Und wer sagt, hier, ich will mich da gerne ausbilden lassen, der kann gerne auf unsere Webseite Call gehen, team.energy.
Das läuft nämlich auch exklusiv über dich. Da diese
Yes.
Akkreditierung, also wer das dann auch
Genau.
wirklich selbst Profile für Dritte anfertigen möchte, ja.
Ja, und die Akkreditierung ist ein zweitägiges Seminar, das kannst du besuchen, das machen wir hier in Bad Nauheim, bei Frankfurt am Main oder in Wien oder online. Und wenn du dieses zweitägige Seminar besucht hast, kannst du selbst mit den Profilen deine eigenen Programme erstellen. Und viele große Unternehmen arbeiten mit dem Team-Management-Profil. Die haben das als ihre eigene Sprache eingeführt. Also große Konzerne, Mittelständler, Startups. Viele entscheiden sich für das Profil, weil sie sagen, hier jeder Mitarbeiter, der neu zu uns kommt, der soll so ein Profil kriegen mit einem Feedbackgespräch durch einen externen Trainer oder durch einen HR-Business-Partner. Und das ist häufig eine gute Idee, weil du damit ganz viel Wertschätzung, Klarheit in das Unternehmen bringst. Also ich glaube, diesen organisationsentwickelnden Aspekt, den das hat, wenn du mit so einem guten Instrument arbeitest, das unterschätzen heute immer noch viele Trainerinnen, Trainer, Coaches. Ich glaube, damit kannst du wahnsinnig viel bewegen.
Glaube ich auch. Ja. Marc,
Chris!
vielen Dank für dieses super tolle Gespräch. Ich hätte irgendwie Lust, vielleicht nächstes Jahr noch mal eins richtig in die Tiefe gehen zu machen, dass das
Ja.
Ganze noch mal ergänzt, weil es gibt ja so viele Dinge. Was mache ich, wenn alle meine Skalen ausgeglichen sind? Was mach ich, wenn das geteilte Rad, um es
Oh,
mal
ja.
anzuteasern? Ja.
Oh,
Oh, habe ich dich jetzt
große
noch mal
Themen.
erwischt? Willst du dazu noch mal was
Ja.
sagen? Was mache ich? Also wir haben ja diese Präferenzskalen, was das Thema angeht, die Skalen von Carl Gustav Jung oder die eben übertragen wurden oder übernommen
Yes.
wurden, die ersten vier aus dem Big Five-Modell, was auch andere Modelle nutzen. Aber da kommt es manchmal vor, tatsächlich, dass ich gar keine eindeutige Präferenz habe, sondern auf nahezu allen Skalen oder auf drei Skalen mich um die Null herum bewege, plus minus drei.
Ja.
Also in der Mitte.
Ja, also ich mache das jetzt seit 18 Jahren und ich habe trotzdem immer wieder so Aha-Momente. Und ich hatte gerade vor 2 Wochen wieder einen riesen Aha-Moment. Und zwar, also gucken wir uns mal dieses, also eine der Skalen, mit denen das Team-Mensch-Profil arbeitet, ist jetzt die Skala zum Beispiel Extroversion und Introversion. Okay?
Die sind auch
Und
erläutert, die brauchst du jetzt nicht erläutern, die sind in der Folge
okay, alles
vorher,
klar.
habe ich die
Ja,
mal alle
alles gut,
erläutert. Ja.
wunderbar. Also, und ich hatte eine Teilnehmerin, die war leicht auf der extrovertierten Seite. Und das Spannende war, dass die immer einen Moment brauchte, bevor sie dann was gesagt hat. Und dann hat sie wahnsinnig gute Beiträge gebracht, hat sie 30, 40 Sekunden was erzählt und einen Beitrag gebracht. Und nach 30, 40 Sekunden sagte sie, ach, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Und das war der Moment, wo die Introversion hochkam. Okay, das heißt, sie hatte immer den ersten Impuls, war die Extroversion. Also wir sprechen immer ganz gerne auch so vom, was ist dein erster Impuls? Ne? Und das war in dem Fall Extroversion. Die war aber nicht so stark ausgeprägt, sondern sie hatte eben großen introvertierten Anteil auch. Wenn du einen sehr starken extrovertierten Anteil in dir hast, dann wirst du wahrscheinlich gleich, du wartest vielleicht so lange auch, bis du was reden kannst, so, da, 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 und dir fällt überhaupt nicht auf, erstmal, dass vielleicht die anderen auch was sagen wollen. Das ist jetzt ein bisschen sehr schwarz-weiß. Sieh es mir nach, okay? Aber dadurch, dass die Dame eben im Prinzip diesen großen introvertierten Anteil hatte, ist ihr das immer sehr schnell aufgefallen und das hat sie für sich auch negativ gewertet. Und das sind wir im Nachgang auch nochmal angegangen, weil das ist ein total spannendes Thema. Du darfst dir das ruhig erlauben, auch mal in die Extroversion zu gehen. Ja, das ist auch nichts Negatives. Und das ist genau dieser Effekt, wenn du eben so eine Position in der Mitte auf einer Skala hast. Es kann sein, natürlich, dass du sehr ausgeglichen bist, dass du auch ein schnelles Verständnis hast, was wollen Extrovertierte und Introvertierte für mir. Es kann aber auch sein, dass diese Impulse bei dir was auslösen und eben im Prinzip auch so einen gegenläufigen Effekt. Und das fand ich super spannend zu beobachten.
Und das zeigt auch wieder einfach, wie vielfältig halt diese Profile sind. Und wenn ich ausgeglichen bin, dass ich auch dann erstmal in die Reflexion gehen muss, was bedeutet das für mich individuell?
Ja.
Ja, und das macht's halt so komplex und kompliziert, aber auch so spannend auf jeden Fall. Also, deswegen gut, dass wir das noch mal hinten nachgeschoben haben. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich weiß, wir werden uns ohnehin noch regelmäßig sehen, miteinander zu tun haben, und da freue ich mich ganz herzlich drauf. Aber auch ihr schaut gerne mal auf der Homepage von Marc vorbei. Die ist in den Shownotes mit drin. Und wer Interesse hat, so ein Profil mal zu erstellen, gerne melden. Und einfach an sich arbeiten. Nicht im Sinne der berühmten Selbstoptimierung, die im Internet immer mal wieder so aufhypt, sondern im Sinne von es sich wert zu sein, sich Fragen zu stellen, aber auch gerne mit der Thematik. Ich kann auch ganz kleine Schrittchen gehen. Ja, es ist ein Marathon und kein Sprint. In diesem Sinne, danke nochmal und dir alles Liebe, lieber Marc.
Chris, ich danke dir fürs Gespräch. War ein super Start in den Tag.
Perfekt. Mach's gut.
Auf nächstes Mal.
Ciao, ciao.
Oh.